Guten Morgen. Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen an diesem Pfingstsonntag. Wir haben ja die gute Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können. Und ich will mal ganz untypisch sein. Ich will über Pfingsten heute reden. Normalerweise achten wir ja nicht so sehr darauf, welche Feiertage gerade da sind. Okay, zu Weihnachten machen wir mal was. Zu Ostern haben wir dieses Jahr auch was, eine Osterbotschaft gehabt. Und dieser Tradition folge ich jetzt in diesem Jahr, auch zu Pfingsten eine Pfingstbotschaft zu haben, Pfingstpredigt. Ja, lass uns zusammen erstmal beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns segnest heute, dass du zu uns redest, dass du dein Wort für uns anwendest. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst, dass dein Geist in uns Freiheit hat und dass wir von dir bewegt werden. Wir bitten dich, dass du das tust. Herr, Worte können das nicht machen, aber dein Geist kann es. Und Herr, wir blicken auf dich, wir blicken auf dein Wirken in unserer Mitte. Danke, dass dein Geist da ist. Amen. Ja, ich fragte mich, was war es, dass die Jünger, die sich, nachdem Jesus gekreuzigt war und auch auferstanden war, die sich hinter Türen verschlossen haben, die Furcht hatten, die möglichst unerkannt bleiben wollten, dass die auf einmal rausgehen, jetzt auf einmal etwas tun, was zunächst gar nicht in ihrem Sinne war. Was war es, das uns bewegen kann? Was ist es, was uns bewegen kann? Damals war es ja noch ein bisschen anders als in unserer Zeit. Wir prallen uns mit Schlössern, die gut zugehen, auf beiden Seiten verriegeln, wo alle möglichen Techniken ausgedacht worden sind, damit keiner in unsere Häuser steigt. Damals war es ja ein bisschen anders. Da gab es noch nicht die Schlüssel. Ich glaube nicht, dass sie Schlüssel hatten. Die haben sich irgendwie in ihren Häusern verrammelt. Wenn es heißt, zugeschlossen, dann haben sie irgendwas davor geschoben, dass die Tür nicht aufgehen konnte. Das war eine äußerste Aktivität, die sie hervorbringen mussten, damit die Tür nicht offen ist. Normalerweise waren die Türen offen, normalerweise konnte man ein- und ausgehen. Aber die Jünger, die haben sich hinter Türen verschlossen, sie haben sich verrammelt, sie hatten Angst. In die Situation kommt Jesus hinein, er geht durch Wände. Das war eine Sache, die er tun konnte. Und er ist einfach in ihre Mitte getreten. Er war plötzlich da, in ihrer Mitte, hat zu ihnen geredet, hat ihnen Frieden gewünscht, hat sie ermutigt. Aber das hat sie noch nicht so weit gebracht, dass sie hinausgehen konnten. Und das sollten sie auch noch gar nicht. Das war auch noch nicht vorgesehen. Jesus sagte, dass sie warten sollten und dass dann die Zeit kommen wird, wo sie hinausgehen sollen und werden. Und ich weiß nicht, als die Jünger diese Botschaft so hörten von Jesus, als sie so die Worte hörten, ob sie was damit anfangen konnten. Die standen vielleicht da und dachten, was sagt denn der Typ jetzt gerade zu uns? Was meint er damit? Kraft von oben, Tröster, was meint er damit? Wieso das geschehen? Und gerade als, nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte und als er sich da verkrochen hat und die anderen Jünger genauso mit ihm, die konnten es wahrscheinlich gar nicht glauben, dass das noch möglich wäre. Und dann kommt dieser besondere Tag, der Tag der Pfingsten. Und hier lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Sie versammelten sich zusammen. Sie waren unter sich. Da brauchten sie keine Angst zu haben. Da kannten sie einander und die wussten, die anderen, die hier sind, im Raum sind, die haben in etwa die gleiche Erfahrung gemacht wie auch wir. Sie haben genauso Angst und sie verstehen genauso wenig, was kommen soll. Und so haben sie sich da versammelt. Und wir lesen in Apostel 1, dass sie zusammen einfach waren und dass sie dann miteinander schon irgendwie so gesprochen haben. Aber jetzt kommt dieser Tag der Pfingsten. Sie sind alle versammelt an einem Ort. Und dann lesen wir in Vers 2 von Kapitel 2 Apostelgeschichte. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Auf einmal weht da so ein Wind durch die Räume. Auf einmal tut sich da was. Die Fenster sind vielleicht verschlossen gewesen, ich weiß es nicht. Aber auf einmal kommt da so ein Wind. Wie würden wir empfinden, wenn hier plötzlich so ein Wind? Oh, ich wünsche mir, dass hier so ein Wind durchfließen würde. Ich wünsche es mir sehr. Aber wie würden wir das empfinden? Auf einmal Fenster dicht und auf einmal so ein Brausen im Zimmer, wo man denkt, was ist denn das jetzt? Was passiert denn da gerade? Ein Wind? Hier im Zimmer? Das sind geschlossene Räume. Da bewegt sich normalerweise nicht so viel. Okay, da gibt es eine Luftzirkulation, ja, aber die ist nicht wirklich so stark, dass man das so stark verspüren würde. Die saßen da, so ein Wind durch die Räume. Und ja, ich weiß nicht, was sie da empfunden haben. Wir lesen dann weiter. Und es erschienen in Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie waren da. Wind. Und auf einmal irgendwie so Zungen da über dem Kopf. Und in ihnen passierte was. In ihnen fand eine Veränderung statt. Das, was sie nicht zu wagen glaubten, passiert auf einmal. Es heißt hier im Vers 4, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Auf einmal, durch dieses Bewegen des Windes, durch diese Zungen, kommt dann noch was, ein anderes Ding dazu, sie werden erfüllt. Auf einmal ist da innen was passiert. In den Menschen selbst ist was passiert. Sie wurden erfüllt. Da ist eine Fülle. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, so eine Fülle plötzlich zu haben, wo auf einmal einem der Mund überfließt, wo man einfach nicht schweigen kann, wo man einfach aussprechen muss, was Gott einem gegeben hat. Es ist nicht eine Sache, wo wir sagen würden, hier vergewaltigt der Heilige Geist jemanden. Nein, sie haben angefangen zu sprechen, da musste keiner ihnen in die Gewalt antun. Sie wollten das sprechen. Sie waren so übersprudelnd, dass sie das aussprechen wollten und mussten. Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Jesus sprach davon schon vorher. Er versuchte, sie schon da hinein zu führen. Er wollte, dass es sie nicht so überrascht, dass sie auf einmal gar nicht wissen, damit anzufangen. Jesus hat sie kurz bevor er dann selber gefangen genommen war und dann hingerichtet wurde, hat er zu den Jüngern darüber gesprochen. Mats hat schon was gelesen und ich möchte einfach mit Kapitel 14 anfangen. Und hier ab Vers 15. Johannes Kapitel 14 ab Vers 15. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist hier zum ersten Mal in eine Erscheinung tritt. Es ist nicht so, dass wir vom Heiligen Geist hier zum ersten Mal hören. Wir lesen schon vorher, dass Jesus selber empfangen wurde durch den Heiligen Geist. Dass Jesus in die Wüste geführt war durch den Heiligen Geist. Und selbst schon viel, viel früher im Alten Testament, gleich am Anfang, Vers 2, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, dass der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Von Anfang an ist der Geist dabei. Wir sprechen hier nicht über eine neue Erscheinung. Gott macht hier nicht etwas vollkommen Neues. Der Geist Gottes war schon immer da. Er hat auch im Alten Testament schon gewirkt. Er ist über Propheten gekommen. Er ist selbst über Saul gekommen, als Saul David gefangen nehmen wollte und hat angefangen zu prophezeien. Der Geist hat schon gewirkt. In verschiedenen Weisen. Er hat Leute bemächtigt. Er hat ihnen Weisheit gegeben. Auch beim Tempelbau zum Beispiel. Das hat der Heilige Geist auch geführt. Er war am Wirken. Auf vielen Stellen. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, alle Stellen durchzugehen, wo er etwas getan hat, wo wir von ihm lesen. Er ist ein Teil der Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeit, Gott in der Dreieinigkeit, der ist ewig, der ist immer gewesen, er wird immer sein. Da gibt es keinen Anfang. Wir können es nicht vorstellen, weil wir gewohnt sind, mit Anfängen und Ende zu arbeiten. Wir leben hier, wir wissen, Geburt, okay, für einen Menschen, das ist dann der Anfang und irgendwann kommt der Tod und der Mensch scheidet von dieser Erde. Und auch wenn wir jetzt hier sind und denken, wir werden ewig leben, wir denken ja immer so, ja, ich bin noch am Leben. Das Einzige ist, wenn man dann vor dem Spiegel steht und merkt, okay, es gibt schon wieder Falten, die Haare verfärben sich ein bisschen. Ja, es passiert was in mir. Der Jungbrunnen ist nicht wirklich da. Irgendwie wird man älter. Irgendwie, naja, irgendwann fängt man dann vielleicht auch an zu denken, naja, bald kommt meine Zeit abzuscheiden. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es noch nicht ganz so weit, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Wir arbeiten mit Anfängen und wir arbeiten auf ein Ziel hin, wo wir sagen, es ist ein Ende. Aber so ist Gott nicht. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber so ist Gott, dass er keinen Anfang hat und kein Ende hat. Er ist immer da gewesen, in seiner Kraft, in seiner Weisheit, in seiner Vollmacht. Er war immer da, der gleiche Gott. Wir sind in die Zeit so eingeschlossen, eine Kapsel, die Zeit heißt, sind wir eingeschlossen. Und wir leben halt mit Zeiten gebunden. Aber der Heilige Geist hat immer schon gewirkt. Der war immer schon aktiv. Und das ist interessant zu sehen, wie sehr er gewirkt hat. Nur wir haben nicht die Zeit dazu. Wir haben jetzt auch keine irgendwie Vorlesung oder so ein Bibelschulstudium hier, wo wir über Pneumatologie sprechen. Das ist die theologische Bezeichnung für die Lehre über den Heiligen Geist. Das machen wir jetzt hier nicht. Wir sprechen über das, was im Pfingsten geschehen ist. Der war schon immer da. Aber Jesus hat dann zu den Jüngern ganz besonders geredet, um sie auf diese besondere Zeit vorzubereiten, die kommen würde. Und jetzt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieses Wort Tröster kann auch Fürsprecher heißen, kann auch Beistand heißen. Es soll jemand kommen. Ich finde Tröster schon sehr schön, weil wir brauchen immer wieder Trost. Und die Jünger, die würden Trost brauchen, nachdem sie, ja, wirklich versagt bei der Kreuzigung und dann voller Angst sich zugesperrt haben. Sie brauchten jemanden, der sie tröstet. Sie brauchten jemanden, der ihnen beisteht. Sie brauchten jemanden, ja, der sie ermutigt. Und hier spricht Jesus von diesem Tröster. Von einem anderen Tröster, den er ihnen geben wird. Und er will den Vater darum bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Diese Bezeichnung ist schon sehr interessant. Dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dass er euch nicht mehr verlässt. Er wird bei euch sein und es ist nicht mit dem Tod zu Ende. Es ist nicht mit einer bestimmten Zeitrechnung zu Ende. Nein, es geht weiter, in Ewigkeit. Der Tröster ist nicht nur für eine kurze Zeit gegeben, er ist bei euch in Ewigkeit. Das hat er den Jüngern gesagt und ich denke, das gilt auch für uns genauso. Und wir leben in einer Zeit, wo der Tröster da ist. Er ist da. Leider wird vom Heiligen Geist so viel geredet und auch so wenig geredet. Ich habe gerade jetzt in den letzten Tagen ein Buch in der Hand bekommen und das hieß Die vergessene Kraft. Und das war ein Buch oder ist ein Buch über den Heiligen Geist. Und es gibt in dieser Welt so viele verschiedene Interpretationen, Missverständnisse oder auch Wegschweigen des Heiligen Geistes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Er ist da. Nicht es ist da, er ist da. Er ist nicht nur eine Kraft, wie einige das versuchen auszulegen. Er ist nicht nur jemand, den wir in Anspruch nehmen können, den wir vielleicht nicht so richtig fassen können. Er ist eine Person. Der Heilige Geist, vom Namen her sprechen wir vom Heiligen Geist und oft sind dann uns diese Bilder in den Köpfen, diese Geister und was weiß ich, irgendwelche Schlossgespenste oder so. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht unfassbar. Er ist fassbar. Er ist eine Person, der da ist. Eine Person, die wir nicht so sehen können. Genauso wie wir Jesus nicht so sehen können. Wie wir den Vater nicht so sehen können. Er ist da, aber und er tröstet, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dann heißt es weiter, den Geist der Wahrheit. Er ist ein Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist, der belügt einen nicht. Der Heilige Geist belügt dich nicht. Er ist kein Lügner. Er macht dir nichts vor. Er versucht dich nicht irgendwie zu manipulieren. Er ist ein Geist der Wahrheit. So wie Jesus die Wahrheit ist, so ist der Heilige Geist Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist das Gute, was wir wissen dürfen. Das, was Gott verheißen hat, das, was er gesagt hat, das erfüllt er auch, weil er ein Gott der Wahrheit ist. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Oh. Der Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Der Geist ist uns gegeben, uns Christen, ist uns gegeben, die wir an Jesus Christus glauben, den Nachfolgern, denen, die Jesus nachfolgen. Für die ist der Geist da. Bei ihnen ist er in Ewigkeit. Nicht in der Welt. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Wenn die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Sie haben keinen Blick dafür. Und deswegen ist es für mich nicht verwunderlich, wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, dass sie sich abschotten und sagen, das verstehe ich nicht. Sie können es nicht verstehen. Wie sollen sie es verstehen, es sei denn, dass Gott es ihnen offenbart? Und das ist das Wunderbare. Wir, die wir hier Jesus kennen, die wir mit Jesus leben, es ist nicht einfach so gekommen. Es ist uns offenbart worden. Der Geist Gottes ist in uns hineingekommen. Wir haben eine Sicht der Dinge, wie sie die Welt nicht haben kann. Sie kann Gott nicht erkennen. Und deswegen verwundert es mich nicht, wenn man mit Leuten redet und sie sagen, das verstehe ich nicht. Wie sollen sie es verstehen? Dann heißt es weiter, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir dürfen ihn kennen. Wir, die wir Jesus erkannt haben. Wir dürfen ihn kennen. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er ist da, mittendrin in mir. Er ist nicht irgendwo. Er ist in mir, in dir, wenn du Jesus kennst, ganz persönlich kennst. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit. Dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und ihr in mir. Und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht Jesus zu Judas, nicht dem Iskariot. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dieser letzte Vers ist auch wiederum sehr interessant. Jesus sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Die Jünger, die haben ja von Jesus so viel gehört. Die waren fast dreieinhalb Jahre mit ihm zusammen. Sie haben vieles von Jesus gehört. Die ganzen Sachen haben sie von ihm gehört. Aber ich weiß es nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr ein besseres Gedächtnis als ich. Ich merke aber immer wieder, dass was ich vor 3 Jahren gehört habe, das weiß ich oft nicht mehr. Ich kann mich nicht so weit zurückerinnern. Es mag Menschen geben, die ein super gutes Gedächtnis haben und dann sagen können, dann und dann hast du das und das gesagt und das getan. Oft ist es bei Sachen, die uns nicht so gefallen, die merken wir uns und sind überhaupt nicht nachtragend. Das sind wir ja nicht. Aber viele Dinge, die wir so gehört haben, das wissen wir einfach nicht mehr. Und das Die Jünger waren auch nicht viel anders, als wir es sind. Und sie haben ja noch so viel mehr erlebt. Ich meine, wir sind oft in unserem Alltag und haben unseren normalen Tagesdurchlauf und ist sehr oft vielleicht monoton immer das Gleiche. die Jünger, die Jesus nachgefolgt haben, die haben Wunder nach Wundern gesehen. Die haben so viele Dinge während der Zeit, in der sie mit Jesus zusammen waren, so vieles erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass, gut, damals waren die Leute sowieso ein bisschen mehr trainiert auf Sachen behalten. Das war schon so, wir sind ja heute in einer Zeit, wo wir alles abrufen können. Die Informationen sind an der Fingerspitze, wir können googeln und was weiß ich und Dinge abrufen. Aber damals war es noch, schon noch ein bisschen anders. Sehr vieles lebte durch Weitergabe. Man sprach es aus. Es gab ja noch keinen Fernseher oder sowas. Man saß dann abends vielleicht zusammen in der Runde und sprach darüber, was am Tag gewesen ist. Man hat nicht die Glotze angemacht und dann versucht, den Tag zu vergessen, indem man sich in eine andere Welt stürzt. Damals war es noch nicht ganz so. Aber sie saßen da und dann haben sie vielleicht darüber gesprochen, was sie so erlebt haben. Aber alles zu behalten, was gewesen ist und so, noch so genau zu behalten, das ist eine Sache, die schon an Grenzen stößt. Aber Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Vielleicht habt ihr schon vieles vergessen. Macht euch keine Sorgen darum. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was wir hier in unserer Hand haben, die Bibel, lebt davon, dass es Dinge sind, an die der Heilige Geist die Jünger erinnert hatte und sie dann niedergeschrieben worden sind. Das ist das, was wir wissen sollten. Und ja, da ist nicht alles drin, was gewesen ist. Johannes schreibt dann später, wenn alles niedergeschrieben werden sein sollte, die Welt würde die Bücher nicht fassen können. Und damals war ein Buch sehr teuer, weil man hatte nicht Papier, so wie es in unserer Zeit ist. Und das alles niederzuschreiben, das wäre fast unmöglich gewesen. Aber das, was wir haben, ist das, an was der Geist Gottes sie erinnert hatte. Und sie haben das dann niedergeschrieben. Macht euch keine Sorgen. Ich werde durch meinen Geist euch erinnern an das, was gewesen ist. Sagt Jesus. Er wird euch alles lehren. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr Sachen vergessen habt. Er wird euch das beibringen. Und so leben wir als Gemeinde davon, dass der Geist Gottes uns lehrt. So, das war jetzt Johannes Kapitel 14. Und Jesus hat in den letzten Tagen nicht aufgehört, darüber zu sprechen. Und Kapitel 16, da spricht er weiter darüber. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil er dachte und wusste, das ist wichtig und ich muss das nochmal betonen, damit sie wirklich das auf den Schirm kriegen. Um eine Sache auswendig zu lernen, bedarf es immer wieder Erinnerung. Man muss immer wieder daran erinnert werden. Ich hörte irgendwie, dass man dreimal über eine Sache sprechen muss, bevor es wirklich drin bleibt. Als Jesus mit Petrus dann später gesprochen hat, hat er ihn auch dreimal gefragt, liebst du mich? Erst beim dritten Mal hat Petrus dann gemerkt, oh, die Frage ist wirklich an mich gestellt. Und ja, er will jetzt wissen, wie es mit mir steht, wirklich. Es ist keine Floskel. Und so ist es auch bei uns. Wir müssen oft ein paar Mal erinnert werden. Die Jünger mussten ein paar Mal erinnert werden, damit sie wirklich dann darüber nachdenken. Ja, da ist doch was. Und später daran sich erinnern, dass Jesus darüber gesprochen hat. Kapitel 16, Vers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Wir haben vorher gelesen, die Welt kann ihn nicht wirklich erkennen. Und hier heißt es, er wird der Welt die Augen auftun. Und zwar über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist, woran der Heilige Geist die Menschen erinnert. Sünde in ihrem Leben. Und da machen viele schon dicht, da sagen sie, nein, darüber will ich nicht jetzt hören, darüber will ich nicht sprechen. Das interessiert mich nicht. Oder erinnere mich bloß nicht daran. Oder Jesus, der zum Vater gegangen ist. Auch das wollen sie nicht hören. Aber das ist, woran der Heilige Geist sie erinnert. Und darum gehen wir auch auf die Straßen, darum gehen wir auch hinaus, damit wir den Leuten darüber Zeugnis geben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die einzige Aufgabe, die wir haben, Zeugnis zu geben. Wir müssen nicht überzeugen, überführen die Menschen. Das können wir sowieso nicht, weil wir haben gelesen, die Welt kann ihn nicht wirklich erfassen. Das geht gar nicht. Das muss er tun. Er muss die Augen den Menschen öffnen. Wir können nur davon Zeugnis geben. Und darüber spricht Jesus nachher auch später nochmal. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und ich denke mal, wie wahr war das zu dem Augenblick? Die saßen wahrscheinlich da und hörten sich das an und das ging irgendwie durch und sie sagten, verstehe ich einfach nicht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Das hat schon Matthäus kurz ausgeführt. Der Geist der Wahrheit, der nicht sich auf dem Schirm hat so sehr, der nicht um sich redet, der nicht sich in den Vordergrund schiebt. Er spricht davon, was von Jesus ist, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird in die Zukunft hineinreden. Das können Menschen nicht machen, das kann Gott alleine machen. Das kann der Geist Gottes alleine machen. Er kann in die Zukunft hineinreden. Er wird euch, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das macht Gott durch seinen Geist. Und ich möchte noch eine Stelle lesen, wo auch Jesus schon nach der Auferstehung und während so einer Sitzung, wo die Jünger sich hinter verschlossenen Türen verbargen, er hineinkommt in Johannes Kapitel 20 und Vers 22. Er kommt da in den verschlossenen Raum hinein und sagt, Friede sei mit euch, es ist das Vers 21, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus sagt ihnen, ich gebe euch den Heiligen Geist. Nehmt hin den Heiligen Geist. Er blies sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und das war, denke ich, eine Sache, die wirklich geschehen ist, aber wo es noch nicht die Zeit war, wo sie hinausgehen sollten. Wir lesen später in Apostelgeschichte, Kapitel 1, dass Jesus ihnen sagt, dass sie in Jerusalem warten sollten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so spricht er, von mir gehört habt. Das ist 1, Vers 4. Sie sollten warten darauf, dass dieser Heilige Geist auf sie kommt, so wie es dann später geschehen ist. Und Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Noch zukünftig gesprochen, der wird kommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und in Kapitel 2 geschieht das. Zu Pfingsten geschieht das, dass der Heilige Geist auf sie kommt, sie erfüllt und sie hinausgehen. Sie plötzlich in anderen Sprachen reden, wie der Geist ihnen gibt. Und dann lesen wir jetzt in Kapitel 2 ab Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Zu diesen großen Festen, wie das zu Pfingsten war, da kamen die Juden aus allen Richtungen zusammen. Das war eines dieser Feste, wo sie auch alle zusammenkommen sollten. Das war Gottes Gebot an sie. Und sie kamen sehr oft aus anderen Ländern. Sie konnten nicht bei allen Festen dabei sein, aber zu speziellen Festen, da kamen sie weit hergereist, um mal dabei zu sein. In Jerusalem, da in dem Tempel, da wo Gott sie verherrlichen wollte, da kamen sie hin. Und ich hörte irgendwie so, dass zu diesen Tagen da etwa 3 Millionen Menschen in Jerusalem waren. Und damals waren die Städte noch nicht so groß wie bei uns heute. Also Städte wie Hamburg und so gab es damals nicht. Und ich muss ja sagen, unsere Städte hier sind nicht wirklich sehr groß verglichen zu anderen Städten in der Welt, wo es 18, 20 Millionen Menschen gibt in einer Stadt. Damals waren die Städte noch viel kleiner. Die waren ja noch von Mauern umgeben. Mauern so, um eine 20 Millionen Stadt zu bauen, das wäre schier unmöglich. Also, aber in Jerusalem, das war voller Mensch zu der Zeit. Und gerade hier waren die Menschen aus allen Herren Ländern zusammengekommen. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das wäre auch für mich ein Schock gewesen. Ich weiß nicht, wer plötzlich da steht und weiß, okay, das sind jetzt hier Leute aus Galiläa, welche Fischer, Zöllner, Terroristen. Ja, da war ja ein Zeolot dabei. Das waren damals die Terroristen, die dann versuchten, gegen die Römer zu kämpfen. Das waren nicht wirklich hochgebildete Menschen. Das war nicht die Elite, die in Harvard studiert haben oder sowas. Das waren einfache Menschen. Die haben noch nicht mal in Jerusalem studiert. Gut, Jerusalem war damals schon ein Studienplatz, muss man schon sagen. Aber das waren nicht die gebildeten Menschen. Das waren einfache Leute. Und diese Leute, die sprechen auf einmal Sprachen, die sie aus was weiß ich wie vielen 1000 Kilometern entfernt kennen und mitgebracht haben. Das hat sie verwundert. Kann ich verstehen. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Galiläa, die Provinz da. Der Kaff da weit weg. Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und in der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwanderer aus Rom. Also die Leute kamen schon von weit her, muss man ja sagen. Damals, für die damalige Zeit, heute mit Flugzeugen ist ja kein Problem, aber damals musste man schon ein bisschen reisen, um dann da hinzukommen, um da zu sein. Das haben sie gemacht, sie sind von weit her gekommen, haben wahrscheinlich Wochen, vielleicht Monate gereist. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Und ich denke, das ist hier ein sehr wichtiger Satz, den wir hier erwähnt haben. Die Jünger haben in Sprachen, in Zungen gesprochen. Aber sie haben in Zungen gesprochen von großen Taten Gottes. Sie haben nicht einfach nur in Zungen gesprochen, sondern sie haben verkündet, was Gott getan hat, die großen Taten Gottes. Und ich denke, während sie so über die großen Taten Gottes gesprochen haben, haben sie über Jesus gesprochen. Vielleicht wussten sie gar nicht genau, was sie sprechen, aber das war für die Ausländer, die da waren. Gut, das waren alles Juden und Judengenossen, aber die wohnten eigentlich zu Hause irgendwo weit weg. Sie hörten sie in ihrer eigenen Sprache die Taten Gottes verkündigen. Damals war oft so der Gedanke, so wie es auch heute in dem muslimischen Raum ist, der Koran darf nur in Arabisch wirklich rezitiert werden. Damals war der Gedanke, ja, es muss in Hebräisch sein. Gott spricht Hebräisch. Und auf einmal spricht hier Gott alle anderen Sprachen auch. Gott ist nicht limitiert zu einer Sprache. Und das ist auch das, was uns ermutigt hat, dass wir die Bibel in all die verschiedenen Sprachen übersetzt haben. Weil Gott all diese Sprachen spricht. Und hier haben die Menschen das gleich in der Geburtsstunde der Gemeinde gemerkt, Gott spricht auch andere Sprachen. Und in diesen anderen Sprachen werden die großen Taten Gottes verkündigt. Da wird Jesus verkündigt. In all diesen Sprachen. Und wir lesen da, sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Das war schon eine Frage. Was will das werden? Ich verstehe das, dass sie jetzt so mit sich beratschlagten und sagten, das verstehen wir nicht, was hier passiert. Wir begreifen es einfach nicht, was hier auf einmal los ist. Wir brauchen eine Erklärung. Und hier ist eine Erklärung, die sie geben. Andere aber hatten in ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Das war dann die Erklärung, die sie gefunden haben. Wenn wir solche außergewöhnliche Dinge hören, dann versuchen wir eine Erklärung zu finden. Das ist sehr menschlich. Wir tun das so. Wir müssen wissen, was das eigentlich ist, was da gerade passiert. Das Blöde ist nur, wir können Gott nicht erklären. Das geht einfach nicht. Und hier versuchen sie, Erklärungen zu finden. Die einen sagten, was hier passiert, das begreife ich nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Ich bin jetzt sehr unsicher geworden. Was will das jetzt werden? Was passiert das hier gerade? Und die anderen, die sagen, naja, ich verstehe es auch nicht. Ich will es mal auf den Wein schieben. Das ist eine Erklärung, die ich verstehen kann. Wenn jemand zu viel getrunken hat, dann labert er blödes Zeug. Ich verstehe das jetzt nicht. Also es muss Wein sein, im Spiel sein. Und deswegen reden sie dieses Zeug. Eine Erklärung, um nicht Antworten geben zu müssen, was das eigentlich werden soll. Da ist jetzt Petrus, der dann aufsteht, um das zu erklären. Diese Behauptung, die sie hier gemacht haben, war schon für sie eine logische Erklärung. Aber die passte nicht hinein. Diese Ausrede, diesen vor süßen Weines, passte nicht hinein in dieses Argument. Petrus sagt, da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Es war 9 Uhr morgens. Die Juden haben angefangen zu zählen. Der Tag hat angefangen mit 6 Uhr morgens. Wenn wir jetzt über Jesus und seine Kreuzigung lesen, dann lesen wir auch diese Zeiteinteilung, wie die Juden sie hatten. Und hier die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr morgens. Zu solchen Festen gab es in Israel diesen Brauch, dass man sich die ersten 4 Stunden von Wein enthielt, ja, dass man keinen Wein getrunken hat. Man war abstinent und fastete eigentlich 4 Stunden des Tages und dann hat man später gegessen und auch vielleicht getrunken. Die Feste waren ja auch in Israel Feste, wo man feiern sollte. Gott ist jemand, der schon Feste gibt, wo man auch richtig feiern soll. Es ist nicht so, dass wir nur immer fromm, bloß nicht zu viel Lächeln zeigen, reale Menschen sind. Nein, Gott hat schon immer uns auch Feste gegeben, wo man feiern sollte. Und Pfingsten war eines der Feste, wo man richtig feiern sollte. Aber erst gab es dieses Gebot, man fängt nicht an, etwas zu trinken oder zu essen, während der ersten 4 Stunden des Tages. Das habe ich jetzt irgendwo gelesen, das war so das Typische. Und Petrus sagt, ey Leute, es ist erst die dritte Stunde. Normalerweise, ihr seid doch auch dabei, dass ihr nichts isst und nichts trinkt. Wieso sollten wir jetzt betrunken sein? Wir sind genauso wie ihr. Wir haben noch nichts getrunken, nein. Und damals war es ja schon so, von süßen Weines, wir lesen das so darüber, in der damaligen Zeit gab es nicht viele Getränkesorten. Weil damals kannte man Coca-Cola noch nicht so richtig. Und die anderen Dinge. Alles andere hielt nicht sehr lange. Das Wasser war auch nicht unbedingt so lange gut. Vor allen Dingen in der warmen Jahreszeit war das Wasser sehr schnell abgestanden. Und was man getrunken hat, das war Wein. Und Wein auch deswegen, weil wenn man Trauben geerntet hat, sie in Gefäßen wie hier aufbewahrt hat, das wurde zu Wein. Die konnten das nicht verhindern. Wenn Traubensaft zu lange steht, fängt es an zu gären und es wird zu Wein. Und deswegen tranken die Menschen halt sehr viel Wein damals, weil sie außer Wasser nur noch Wein hatten. Es gab nicht viel anderes zu trinken. Und Jesus und die Jünger sagen hier, aber wir haben noch nicht Wein getrunken. Wir sind nicht besoffen, wie einige von euch behauptet. Das kann gar nicht sein. Weil ihr alle nichts isst und nichts trinkt die ersten 4 Stunden, wir auch nicht. Und dann versucht er ihnen eine Erklärung zu geben. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Das ist in Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Und wir lesen das in der Fassung von der Apostelgeschichte. Es ist ja eine Wiedergabe von dem, was in Joel geschrieben steht. Und wir sehen hier Petrus, kennt sich plötzlich in der Bibel aus. Ich meine, wie schnell würdet ihr so Verse rezitieren können? Auf einmal so, zack, zack. Jemand, der ungebildet ist, Petrus, Fischer. Er hat wahrscheinlich auch, ich meine, damals eine Bibel zu lesen, das war schon ein Unterfangen, die erstmal zu haben. Wir lesen von einem Kämmerer, der sich eine Rolle von Jesaja beschafft hat in Jerusalem und wahrscheinlich ein Vermögen dafür ausgegeben hat. Bibeln gab es nicht einfach so, dass man sie einfach so lesen konnte. Wir sind so privilegiert heute. Für uns ist es so selbstverständlich. Wir haben unsere Bibeln in verschiedenen Ausgaben zu Hause. Ich hoffe, dass wir sie haben. Wenn ihr noch keine Bibel habt, dann spricht mich an. Ein paar Stück habe ich noch zu Hause, die ich weggeben kann. Man konnte nicht einfach so eine Bibel schnappen und sagen, so, ich lese sie mal von vorne bis hinten durch. Und das ist ein Vorrecht, dass wir es können. Damals konnte man es nicht. Damals irgendwie eine Schriftrolle zu kriegen. Die Schriftrollen waren meistens in den Synagogen abgeschlossen. Die wurden herausgeholt zum Sabbat und dann wurden die aufgerollt und dann gelesen ein Stück und dann wieder zugerollt. Die musste ja auch 100 Jahre oder sowas halten, weil man musste sie abschreiben per Hand. Und das durfte auch nur irgendwie da von bestimmten Leuten geschehen. Und die Art, wie das abgeschrieben worden ist, ich weiß nicht, meine Zeit ist ein bisschen schon kurz, aber es wurde penibel darauf geachtet, die Buchstaben wurden gezählt. Und da wurden Kreuzwerte ausgerechnet. Und wenn da irgendwie das nicht stimmte, dann wurde das ganze Dokument klein gemacht und vernichtet. Das wurde nicht einfach so korrigiert dann irgendwie noch. Nein, die Schrift musste ganz, die Juden hielten die Schriften für so heilig, die mussten ganz genau kopiert werden. Und da gab es halt Leute, die dann einer sprach und die anderen diktierte und die anderen schrieben das dann auf. Und dann zählten sie zusammen. Das war eine Sache, die sehr kompliziert war. Deswegen war es auch so schwer, eine Schrift zu kriegen. Und Petrus rezitiert plötzlich aus Joel. Wisst ihr, wo das Buch Joel ist? Welches Buch da in den kleinen Propheten? Ja, gut, sie hatten nur das Alte Testament. Aber Petrus spricht und zitiert Joel. Der Geist gab es ihm ein. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meinen Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und dann kommt ein wichtiger Satz. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ein Zitat aus Joel. Und jetzt sagt Petrus den Männern von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott, unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Das ist ein interessanter Satz. Petrus appelliert einfach an das, was sie gehört haben, das, was sie wissen. Und jetzt könnte jeder sagen, oder könnte jeder aufschreiben und sagen, ja, ich weiß es aber nicht. Und nein, das stimmt nicht, was du jetzt hier erzählst. Keiner hat einen Laut von sich gegeben. Die wussten, was da geschehen ist. Die wussten und kannten die Geschichte. Und das, was mit Jesus geschehen ist, das hat sich herumgesprochen. Das ist wie ein Lauffeuer durch die Lande gezogen. Und wahrscheinlich auch bis, was weiß ich, hingegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass während diese Leute von überall zusammengekommen waren, die davon gesprochen haben, abends, ich sagte ja schon, kein TV, kein gutes Programm, da erzählten sie von dem, was geschehen war. Sie erzählten von Jesus und haben schon gesagt, ja, und was dann da war, irgendwie war er verschwunden aus dem Grab. Und ja, wir wissen nicht, was das ist. Aber wir haben gehört, wie er Wunder getan hat und alles Mögliche. Ich weiß nicht, diese Emmaus-Jünger, als sie dann auf dem Weg waren, die sprachen so auch miteinander. So etwa kann ich mir das vorstellen. Man hat das besprochen. Man hat darüber gesprochen. Und hier sagt er, wie ihr wisst das, was ich euch jetzt hier sage. Was ich jetzt über Jesus aus Nazareth euch erzähle. diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ganz schön heftig, dieser Petrus. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Der Teufel konnte es versuchen, so viel er wollte. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und wir lesen dann auch warum. Denn David spricht von ihm im Psalm 16, Verse 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Jetzt wieder Petrus weiter. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und ich habe es gesehen, das steht hier nicht geschrieben. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass sein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und vor der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tode überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst im Psalm 110, Vers 1, der Herr spricht, das haben wir gerade jetzt in den letzten Sonntagen gehabt, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist die Botschaft des Petrus. Ich werde jetzt auch zu Ende kommen. Der Heilige Geist ist in die Gemeinde gekommen. Der Heilige Geist hat die Gemeinde angefangen. Wir lesen später, 3000 Mann bekehren sich, tun Buße, weil sie verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und sie haben begriffen, Gott hat ihnen die Augen geöffnet. Sie haben gesehen, wir haben Mist gebaut. Petrus sagt, gut, Buße und jeder von euch lasse sich taufen in den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das haben viele gemacht. Die Gemeinde ist entstanden durch den Heiligen Geist. Dieses Brausen, das früh morgens, als sie sich versammelt hatten, stattgefunden ist. Diese Zungen, die auf sie gekommen sind. Das Sprechen in anderen Zungen. Die Predigt von Petrus. Das hat dazu geführt, dass die Gemeinde gegründet worden ist. Und das ist alles, was der Heilige Geist getan hat. Das ist eine Sache, die der Tröster, er, der bei uns ist, getan hat. Das, was er damals getan hat, das tut er auch heute. Seine Kraft ist nicht weniger geworden. Er ist nicht schwächer geworden über diese Jahre. Er ist nicht ein 2000 Jahre alter Opa jetzt. Die Gemeinde ist ja jetzt 2000 Jahre alt. Er ist genauso der Heilige Geist, wie er damals war. Das, was er damals bewegt hat, das bewegt er auch heute. Die Wunder, die er damals getan hat, die tut er auch heute. Und das sind Wunder, die wir oft verkennen, die in unserem Leben geschehen. Es sind so viele Wunder, die Gott tut. Jedes Mal, wenn ein Mensch zur Welt kommt, ist es ein Wunder, das Gott tut. Jedes Mal, wenn jemand neu geboren wird, ist es ein Wunder, das Gott tut durch seinen Geist. Wir sagen jetzt, naja, okay, du bekehrst dich, du hast dich bekehrt. Aber aus Gottes Sicht ist es ein Wunder. Wir lesen, dass jedes Mal Väter im Himmel ist, wenn jemand, wenn ein Sünder Buße tut. Für uns, wir freuen uns, ja, wir freuen uns, wenn jemand sich bekehrt. Das tun wir sicherlich. Aber im Himmel, da ist Fete. Da wird gefeiert. Da wird gestaunt. Wir staunen oft nicht über diese Sachen mehr so stark. Aber jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt, jede Wiedergeburt ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder des Heiligen Geistes. Aber Gott kann noch mehr tun. Es hat angefangen mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass wir diese Erfüllung auch so in unserer Zeit erleben. Dass das, was hier zu Pfingsten geschehen ist, zum ersten Mal geschehen ist, dass wir es auch immer wieder in unserem Leben erleben. Und es ist so, wie er es macht, wie der Heilige Geist es macht. Wir können ihm nicht vorschreiben, wie er zu wirken hat. Das können wir nicht machen. Wir können ihn bitten. Wir können darum bitten, dass er uns erfüllt, und das sollten wir tun. Wir sollten um den Heiligen Geist bitten, aber wir können nicht vorschreiben, wie er handelt, weil er ist Gott und er möchte handeln. Was wir tun können, ist, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, und das sollten wir tun. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen Jesus lieben. Wir sollen unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Und das können wir auch nicht aus uns selbst. Auch das ist, was der Heilige Geist in uns macht, eigentlich. Aber wir müssen unsere Bereitschaft dafür haben. Wir müssen offen sein, dass er in uns hineinkommt. Wer sagt, nein, ich will das nicht, der wird es auch nicht erleben. Er wird die Fülle nicht erleben. Lass uns einfach offen für ihn sein. Lass uns heute zu Pfingsten ihn einfach bitten, dass er uns aufs Neue erfüllt. Aber das geschieht nicht nur an Pfingsten. Das geschieht nicht nur an einem bestimmten Tag. Das ist eine Sache, die Gott jeden Tag tun kann. Und wir lesen später, als die Jünger dann vor den Hohen Rat gezerrt worden sind und dann frei werden, nachdem man sie geschlagen hat und ihnen verboten hat, über Jesus zu sprechen. Sie kommen zusammen und sie beten, dass er sie stärkt. Und wir lesen aufs Neue, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Immer wieder brauchen wir diese Erfüllung. Die Jünger haben es gebraucht, wir brauchen es. Lasst uns nach dieser Erfüllung ringen. Lasst uns offen sein für ihn. Lasst uns ihn wirken lassen. Aber lasst uns ihn wirken lassen. Und nicht, dass wir versuchen zu wirken. Dass wir versuchen zu manipulieren. Das mögen wir ja so gerne. Wir sind alle gut auf dem, unsere eigenen Vorteile zu finden und zu sagen, ich möchte und so weiter. Das können wir nicht. Er ist ein Geist der Wahrheit. Wir können nicht manipulieren. Er ist ein Geist der Wahrheit. Aber lasst uns einfach offen sein für sein Wirken in unserer Mitte. Und wir werden sehen, wie Gott Wunder tun wird. Martha hat vorhin gesagt, wir haben vor, hier für die Leute diesen Häusern über uns mal so ein besonderes Ereignis zu machen, damit sie uns einfach kennenlernen. Das sind so Möglichkeiten, die wir schaffen können. Aber das Wirken müssen wir ihm überlassen. Wir können uns zur Verfügung stellen. Wir können sagen, wir möchten gerne herausgehen. Wir möchten gerne das Evangelium weitergeben. Wir möchten das gerne tun. Aber das Wirken, das wird er vollbringen. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du in unserer Mitte Großes tust. Dein Geist tut Großes, dein Geist ist groß und allmächtig. Und Herr, wir sind erstaunt über das, was du damals am Anfang getan hast, durch diese einfachen Worte, durch das Verkündigen deiner großen Taten, durch die Predigt, die anstößig und doch wahr war. Du hast Großes getan. Du hast die Gemeinde ins Leben gerufen. Jesus, wir sind ein Teil dieser Gemeinde heute. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns erfüllst, dass dein Geist uns erfüllt, wie damals, dass dein Geist über uns kommt, wie damals, und wir aufs Neue dich neu erleben, aufs Neue Kraft von dir haben, deine Zeugen zu sein, aufs Neue bewegt werden, von dir Zeugnis zu geben, von den großen Taten, die du getan hast. Jesus, danke, dass wir darüber reden können. Danke, dass wir von deinem Kreuz reden dürfen, dass wir darüber reden können, dass, ja, dass wir Menschen, wir versagt haben, dass wir Sünder sind, aber du Neues schaffst. Danke, dass du das tun kannst, und so bitten wir dich, dass dein Geist uns erfüllt. So verherrliche du dich auch heute. Und Herr, wenn wir darüber nachdenken, über das, was du damals getan hast, schenk uns einfach Freude darüber, wie du gewirkt hast. Und lass dein Wirken auch heute offenbar werden. Amen.